Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
23. Okay, so. Wunderbar. So. So. Ich fange einfach an oder wollen Sie mich vorstellen?
Fangen Sie einfach an.
Gut, gut. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich den Weg gefunden haben. Zuerst wäre zu diskutieren, ob Sie gerne eine wissenschaftliche Vorlesung für die nächsten 34 Minuten hätten oder ob ich lieber die Problempunkte kurz skizzieren soll. Ich sehe eher Letzteres, ja? Dann fange ich mit der Frage an. Wessen Eltern haben Ihnen befohlen, als Kleinkind sprechen zu lernen? Keiner? Das ist korrekt. Sprechen lernen wir, weil wir neugierig sind. Wir möchten diese Geheimkommunikation zwischen unseren Eltern, Geschwistern und so weiter entschlüsseln. Wir machen das von uns aus, also proaktiv. Und das funktioniert wesentlich auch über die Sinne. Wir machen die Ohren genau auf, übrigens schon im Mutterleib. Wir schauen sehr genau hin, wie die Lippen, die Wangen und so weiter sich bewegen. Und so lernen wir das. Diesen Vorgang hineinzukommen in diese Sprachgemeinschaft unserer Familie nennen wir Enkulturation. Später dann haben wir jemanden, der vorne sitzt, uns auf die Pfoten haut und uns etwas beibringen will, einen Lehrer. Diesen Vorgang nennen wir Akkulturation. Und wenn wir heute über Flüchtlinge sprechen, dann ist es ganz wichtig zu sehen, dass die Wissenschaft sich bislang ausschließlich mit der Akkulturation von Migranten befasst hat. Aber alles das, was sinnlich ist, was natürlich auch noch einen ganz wesentlichen Wert dabei hat, überhaupt nicht berücksichtigt hat. Warum ist das jetzt wichtig? Weil wir Flüchtlinge haben. Es sind teilweise als Flüchtlingskrise, als Flüchtlingswelle und so weiter ist das Ganze apostrophiert worden. Wenn wir aber das etwas objektiver sehen, es sind gekommen ungefähr 1% der Wohnbevölkerung. Also wir haben nach wie vor 99 Deutsche zu einem Neuangekommenen. Es hat gekostet, 1% ungefähr des Bruttosozialproduktes. Das meiste dieser Gelder ist dann sofort wieder zum Bäcker, zum Arzt etc. gegangen. Und im Verhältnis zu der Gesamtkomplexität unserer Gesellschaft ist es also nicht so, dass es eine nennenswerte Rolle gespielt hat. Wenn man jetzt die objektiven Daten, die ich gerade genannt habe, nimmt und sie vergleicht mit dem unglaublichen politischen und medialen Hype, den alles verursacht hat, dann muss man sich natürlich fragen, ist es vielleicht so, dass die Flüchtlinge bloß etwas ausgelöst haben, deutlich gemacht haben, was ohnehin ein Problem in unserem Lande war. Und dazu ist es eben jetzt wichtig, sich zu fragen, wie sieht das eigentlich aus mit der vornehmsten Pflicht des Staates, einen Ordnungsrahmen zu schaffen. Und dazu brauchen wir Maßstäbe, wir vergleichen einfach etwas. Wenn wir zum Beispiel nach Preußen gehen, 1870, und fragen diese ganzen Genitivressorts, Ministerium des Inneren, Ministerium der Finanzen, Ministerium der Verteidigung, Ministerium der Justiz, was hat das gekostet? Ist die Antwort 10% des Bruttosozialproduktes 1870. Wenn wir einmal diese Zahl haben, können wir sie jetzt vergleichen mit den Zahlen von heute. Und wir haben alles zusammengerechnet, einschließlich die privaten Rechtsanwälte, die semistaatlichen Notare, die Gefängnisse, die Bundeswehr etc. und die Bundeskanzlerin und den neuen Bundespräsidenten und den Bundestag und die Landtage. Und wir sind auf eine ganz andere Zahl gekommen, 3,5%, also nur ein Drittel der damaligen Summe. Das ist schon erstaunlich. Und was ist der Unterschied zwischen 1870 und 2017? Ein ganz wesentlicher Teil. Wir können sagen, dass dasjenige, was die Schutzfunktionen, die Ordnungsfunktionen sind, zum Beispiel von jedem Unternehmen gemacht werden. Ich weiß nicht, haben Sie ein Unternehmen? Wer führt die Lohnsteuer ab? Sie direkt. Es ist nicht so, dass das Finanzamt kommt zum Einzelnen, sondern schon an der Quelle, schon im Unternehmen wird abgeführt. Wer macht die ganzen Statistiken über zum Beispiel die Frage, wie viel Geld von außen kommt oder nach außen fließt? Das machen alles die Unternehmen und die Einzelnen. Also wir haben eine ganz wesentliche Verlagerung dieser ganzen Schutz- und Ordnungsfunktion auf und beziehungsweise auf die Unternehmen. Und das eben ist es, was den Unterschied 10% zu 3,5% letztlich ausmacht. Und deshalb die Frage, wie sieht das denn aus? Was ist denn eigentlich? Es ist ganz witzig, dass die Wissenschaft bei den wirklich wichtigen einfach sagt, wissen wir nicht. Oder aber, Sie zitieren in dem Berg Jelinek aus dem Jahre 1900, hat er geschrieben, ein Staat ist ein Territorium, einem Volk und einem Machtsystem. Das ist also Jahren geschrieben worden, ist ausgesprochen unbefriedigend. Es gibt aber interessanterweise Staatswissenschaft keine Definition dessen, was eigentlich ein Staat ist. Aber können wir doch sagen, es ist was ganz Einfaches. Es ist eine Konvention, eine Übereinkunft zwischen Menschen, also eine intrapersonale Konvention, um der Grundlage eine Rechts- und Solidargemeinschaft zu schaffen. Wenn das funktioniert, dann kommt es eben genau zu diesen vergleichsweise. Der Kaiser 1871 musste noch Soldaten auf die Straßen, seine Arbeiter zur Raison zu bringen. Heute haben wir ganz sehr viel friedliche Formen für das Ganze. Es hängt entscheidend davon ab, dass wir eine Rechtsgemeinschaft haben, deren Werte geteilt werden. Dann auch kann umgekehrt die Gemeinschaft solidarisch repressiv, sondern gewissermaßen mit dem Zuckerbrot. Wenn wir nach Skandinavien schauen, dann werden wir feststellen, dass dort die Verteilung des Gremiums ist. Die Autorin von Pippi Langstrumpf, Astrid Lindgren, hat sich mal beklagt, weil sie musste eine Einkommenssteuer von 116% zahlen. Sie dann doch etwas deplatziert. Allerdings war das ein einmaliger Vorgang. In Skandinavien die Vorstellung, es ist gerecht, wenn wir mögen, verteilen. Wie zum Beispiel die aktuelle Diskussion, sollen Kindergärten werden vom Staat oder von den Eltern? Die Kosten des Kindes 1000 Euro pro Kind pro Monat. Wer soll das tragen? Das ist eine von denen, die wir im Moment haben. Und das ist eben genau der Punkt bei der Solidargemeinschaft. Es ist wie eine Versichertengemeinschaft. Ich zahle ein, statistisch sehr genau ausrechnen, wird man eben so und so oft krank oder es kommt zu was Ernstem, wie auch noch. Und das wird gemeinsam geteilt. Wenn nun, und das ist ja jetzt der ganzen Diskussion, Menschen von außen kommen, sind sie dann einfach so Mitglied dieser Rechtsgemeinschaft, der Solidargemeinschaft werden. Da ist eben genau, ob wir also im Prinzip es beispielsweise zulassen sollen, weil sie Arabisch sprechen und nur Arabisch. Es ist natürlich sehr viel einfacher, mit Leuten zu gehen, die auch Arabisch sprechen. Also die Sprachgemeinschaft, die möglicherweise ethnische Gemeinschaft und so weiter. Diese ganzen Netze. Dasjenige, was wir auch automatisch machen, also stellen Sie sich vor, für Mangas, dann suchen Sie natürlich andere Leute auch, die sich auch für Mangas interessieren. Also Sendung ist etwas völlig Normales und Selbstverständliches. Aber an den Brexit, der jetzt ja gerade am 29. März wird übergeben werden und dann dauert es noch 2 Jahre. Es gibt eine Community in England, die hat es verstanden, dass sie nur auf Polnisch kauft, nur auf Polnisch den Gottesdienst besucht, nur auf Polnisch TV sieht und nur auf Polnisch die Freunde besucht. Einer meiner Assistenten, seine Schwägerin, besucht, der hat ihn völlig fassungslos angeschaut. Hast du wirklich mit Engländern geredet? Und es stellte sich heraus, sie lebt seit so und so vielen Jahren dort und hat noch nie mit Engländern so beim Kicken der Kinder auf der Wiese gesprochen. Das nennen wir eine Parallelschaft. Die Nicht-Integration, logischerweise damit auch, wenn ich noch nicht mal spreche, auch nicht in die Wertegemeinschaft und damit eben auch nicht in diese Gemeinschaft. Nun ist es so, dass von den ganzen Menschen, die zu uns sind, die nicht überall hingehen, sondern von den 400 Landkreisen und Stadtkreisen, die wir Land haben, nur in 50, in 350 eher. Es gab insbesondere hier in Sachsen einen sehr großen Anteil Gemeinden mit einem Ausländeranteil kleiner 15 und da sagt das Stadtamt, das ist im Prinzip null. Hier in Leipzig hatten wir vor der ganzen Welle knapp 5%, im sächsischen Durchschnitt 2,5% und in sehr vielen Teilen eben gar keine Ausländer. Das bedeutet natürlich auch Schwierigkeiten und jetzt komme ich zu der anderen dieser ganzen Migrationswelle. Es gibt natürlich auch Schwierigkeiten vorzustellen, wie es aussieht mit der Aufnahme Fremden, Gastfreundschaft und so weiter in der Aufnahmegesellschaft. Ja, über diese Frage, über die ich eingangs geredet habe, Sie müssen sich das vorstellen wie Uhu zwischen den einzelnen Teilen der Gesellschaft, sodass sie eben hier eine Gemeinschaft formt, eben diese Rechts- und Solidargemeinschaft. Und wie ist es eben jetzt den Menschen, die überhaupt nie damit zu tun hatten, dass es eben gibt, die das Fremde mitbringen, in diesem Schock wesentlich damit zu tun, dass es seit der Kaiserzeit, denken Sie nur, niemand sprach damals von Polen, sondern nur von Polacken. Denken Sie, was am 1. September 1939 passiert, wo zuvor die Sowjetunion und das Hitlerreich sich aufgeteilt hatten, wer welchen Teil der Elite umbringt. Nach 1945 dann die ziemlich geschlossen. Ich lebe in Görlitz und da waren die Grenzen dann über 10 Jahre zu. Also es hat sehr wenig Austausch, zum Beispiel zwischen Sachsen und Polen. Der Austausch zwischen Sachsen und Böhmen, interessanterweise, obwohl das man ungefähr das Gleiche, hat viel besser funktioniert. Und bestimmte glückliche Kastland, andere vielleicht an die bulgarische Küste, aber nach Westen kam jedenfalls, das war nachher so gut wie keiner. Das heißt also, es gibt einen Fund und der heißt Austauscharmut für das Land hier. Jetzt müssen Sie mal vorstellen, was passiert. Wir haben einen Fluss und da kommen unsere lieben Biber und kippen jetzt so immer rein, bis gar nichts mehr sich bewegt. Der wird relativ schnell morastig, der Fluss, wenn er sich anstaut. Und Das Wort Fluss kommt ja fließen, das heißt die Neiße hier oder die Pleiße oder die Elbe oder welches auch immer, ist eben genau dieser Fluss, wie in jeder Sekunde frisches Wasser durchkommt. Ja, das ist die Definition. Und Austauscharmut ist schlecht, der Sauerstoffgehalt geht runter, etc. Und das ist in etwa das, was aus politischen, spätestens 1933 zur Staatsräson wurde. Und was nach 1945 dann im Wesentlichen auch praktiziert wurde. Das heißt, die Bevölkerung ist hier ziemlich unvorbereitet für diese ganze Frage, wie essentiell ist Austausch. Wir haben auf der einen Seite, da drüben finden Sie die FAZ, die Süddeutsche und so weiter, lebende Menschen in unserem Land, für die ist es ganz selbstverständlich, dass sie egal wo auf ihren Kaffee bestellen können und kommunizieren können und so weiter. Und es gibt Leute, die nicht so viel reisen und vor allem nicht im Kopfe reisen. Und das sind in dem Prinzip jetzt die beiden Problemfelder, die wir aktuell haben, weshalb wir das Buch geschrieben haben. Es heißt Ankommen in der deutschen Leben. Da ist jetzt die Frage von Merkel, wer ist das wir? Schaffen das natürlich ebenfalls eine doppelte. Einerseits für die und andererseits natürlich auch für die Deutschen, die ankommen müssen. Wer unter Ihnen ist Daube? Niemand von Ihnen ist ein ursprünglicher Sachse. Weil bevor die ganzen Deutschen und so sind, war das hier ein rein sorbisches Gebiet. Denken Sie zum Beispiel an Lasch. Kommt von Lipa, Lindenbaum. Wissen Sie, was Dresden heißt? Dresden, das sind die Sumpfmenschen. Passt eigentlich auch noch. Ist gut, meine Frau ist hoffentlich jetzt nicht da. Ja, genau. Denken Sie an Chemnitz, heißt Stadt, oder mein Görlitz. Das heißt Stadt, wo es gebrannt hat, also ein Brandplatz. Wald hat man weggenommen und hat es eben gerodet, verbrannt und deshalb ist daraus ist also Görlitz geworden und so weiter. Die ganzen Toponyme, die Ortsnamen, Flüsse, Städte und so weiter. Und dann kamen sie von ganz verschiedenen Stellen. Die Flamen zum Beispiel, da wo heute noch die Görlitzer Schokolade meistens importiert wird, die Thüringer, die Sachsen aus Niedersachsen und so weiter. Sachsen ist ein reines Inland. Oder wenn Sie in die Wirtschaft schauen, es gab 1900 einen Ort in Sachsen, wo 90% aller Geigen und Gitarren der Welt hergestellt wurden, sodass sogar die Amerikaner Konsulat dort eingerichtet haben. Wissen Sie wo? Genau, vogtländischer Musikbinkel, weil dann gab es neue Herrscher, katholisch, der hat alle Protestanten, die böhmischen Brüder rausgeschmissen, sie über Zittau unten hin und haben da eben dann diese Musikindustrie aufgebaut bis heute und so weiter. Und so kann man die ganze sächsische Geschichte lesen als eine Geschichte von Ankommen, Integrieren und interessanterweise dann besonders innovativ werden. Also es hat seinen guten Grund, dass Sachsen in vielen, vielen Produkten Weltführer war, für viele Jahrhunderte, ob Sie jetzt ans Rechenbuch denken hier von Adam Riese, Bergeschrei und so weiter. Es sind immer positive Folgen von Migration. Aber spätestens seit 1870 hatten wir Staaten, den Stopp, wir müssen das jetzt alles auf das Blut und das rein Deutsche und so weiter drängen. Wer von außen kommt, das ist ganz schlecht. Es ist witzig, Sie müssen sich mal vorstellen, das Königsschloss in Berlin. Direkt daneben führt eine Bahnstrecke. Die hat über viele Jahrzehnte polnische Polen aus den preußischen östlichen Gebieten direkt am Königsweih ins Ruhrgebiet geführt. Da, wo unsere ganzen Podolskis und wie wissen, die dann später wesentlich dazu beigetragen haben, den Fußball zu erfinden. Also so ein protestantisches Nadelöhr, in dem die katholischen Polen da durchgefahren sind, hier fleißig dort. Und so kann man eben sagen, nicht bloß sagt ganz Deutschland, ist eine Geschichte positiver Migration, die seit vielen Jahrzehnten, seit anderthalb Jahrhunderten, sich bei einem bestimmten Bild, einem Bild von Nation. Und deshalb jetzt die Frage an die Jungen da hinten, wo im Grunde Deutsche definiert. Ich höre gar nicht korrekt. Da gibt es da hinten so einen Artikel 116, Deutsch ist einer, der ein deutscher Staatsbürger ist. Ein deutscher Staatsbürger und ein Deutscher Das ist eine ziemlich unbefriedigende Definition. Sie sowas nicht bitte im Deutschunterricht, ja? Etwas mit sich selbst zu definieren, das funktioniert ja einfach. Sondern wir können tatsächlich sagen, wir haben in Deutschland etwas sehr Spezielles. Die französische Verfassung, Artikel 1, La France, das ist eine Republik, ein und unteilbar. Und nach Artikel 1, italienische Verfassung, Italien, die, was sich ein bisschen komisch anhört, aber tatsächlich so ist, und ist auf dem Prinzip Arbeit. Basato sul lavoro. Das ist die italienische Verfassung, das nicht. Egal. Wo steht bei uns die Staatsdefinition? Gar nicht. Wir müssen lange lesen. In Artikel 20, da ist zum ersten Mal davon die Rede, dass wir einen des Staates haben. Das Land, so wie unser Sachsen, und den Bund. Und dann werden auch die Kommunen definiert. Aber Artikel 1 bis 19 ist schlicht und einfach eine Wertegemeinschaft. In Artikel 1, die Würde des Deutschen ist unantastbar. Es geht um den Menschen, ja? Also wir können wirklich wahnsinnig stolz sein, dass Deutschland, also wenn man das jetzt interpretiert, was die Mütter und Väter der Verfassung wollten haben, Deutscher ist einer, der diese Artikel 1 bis 19 Würde, Unfälle für der Wohnung und so weiter tatsächlich ernst nimmt. Und da ist natürlich jeder aus willkommen, der bereit ist, sich da zu integrieren. Und jetzt kommen wir zu dem Problem, dass wir jetzt mal differenzieren, was ist eigentlich passiert in diesen ganzen Fragen. Wir hatten, und ich habe gesagt, eben die Staatsgeschichte verfolgt, kann man da durchaus verstehen, warum Leute solche haben. Wir hatten brennende Flüchtlingsunterkünfte. Auch schon Anfang der 90er Jahre, Hoyerswerda, Mölln und so weiter, die West. Ich erinnere daran, ja, es ist keine ganz neue Geschichte. Und wir hatten dann in Deutschland im Juli und August 2015 sehr viele Menschen, die gesagt haben, das sind nicht wir. Wir brennen nicht. Also das, was später dann mit dem Begriff Kultur bezeichnet wurde. Und in diesem Kontext hat dann Angela Merkel am 31. August diesen Satz hat gesagt, wir schaffen das. Erst 5 Tage am Abend des 4. September hat einen gewissen österreichischen Bundeskanzler erpresst. Und dann hat der Bundeskanzler angerufen bei Frau Merkel. Das ist alles eine sehr komplizierte Geschichte. Und dann hat sie entschieden, keine Bundeswehr zu schicken, was sowieso technisch gar nicht möglich wäre, sondern auf die Bitte des österreichischen Kanzlers, wenn er die Grenze aufmacht, in Züge steigen lässt, dass wir sie dann machen. Und deshalb wichtig zu schauen, was da passiert. Also man kann sagen, am Anfang war die Zivilgesellschaft mit unglaublich viel Kraft für diese Willkommenskultur. Und das ist nicht ganz unwichtig gewesen. Denn dieser Brauch der Nazi-Diktatur, egal in welches Land ich komme, fast säße ich nicht vor ihnen, weil als Jugendlicher war ich in Norwegen, als eine Frau, die sprechen da unten Deutsch auf der Straße, watsch, kam der Blumentopf geflogen. Wenn man sich anschaut, was Deutsche in deutschem Namen gemacht haben, in vielen Ländern Europas, zwischen 39 und 45, muss es einsehen, wie lange der historische Schatten ist. Jetzt sind aber diese Bilder vom Bahnhof um die Welt gegangen. Und ich wage zu behaupten, dass dadurch der braune Schatten nach 70 Jahren wirklich endlich abgeschüttelt wird. Also das, was die Bundesregierung mit der Fußball-Weltmeisterschaft die Welt zu Gast bei Freunden versucht hat, als Slogan von oben her, bei uns die Zivilgesellschaft von unten geschafft. Die zweite wichtige Stufe, Sie können hier nachlesen, wir haben ganz viele Interviews geführt. Wir wollten das eigentlich auch aufs Thema, aber mein Handy ist zu schlecht für so ein Dokumentarfoto, hat nicht geklappt. Wie die sich bemühen, konkret zu helfen in dieser schwierigen Aufgabe. Und hier finden Sie drin einen großen Beitrag meines Oberbürgermeisters Deinix. Ohne Migration ist Görlitz verloren. Seit 25 Jahren. Sobald die Frauen ins bildungsfähige Alter gekommen sind, sie können keine Lehre in Dresden, in Görlitz machen, sie müssen mindestens nach Dresden machen, studieren auch im Wesentlichen. Und das heißt also, wir haben ganz viele junge, mobile Menschen, die gegangen sind. Jetzt brauchen wir sie zurück als Einzelne, sondern damit es eben insgesamt mit der Stadt wieder aufgegeben kann. Was die geleistet haben und weiterhin leisten, ist unglaublich. Und wir haben aber eben auf der dritten Ebene. Meine Zeit ist fast um. Ich will ein Beispiel nennen. Wenn Sie ein Asylverfahrensgesetz haben, folgende Situation. Sie können Asyl begehren nach Grundgesetz oder aber können den Anerkennung als Flüchtling nach der Genfer Konvention oder Bürgerkrieg ist, subsidiären oder weil Sie schwanger sind, herzkrank sind oder aus Gründen familiären, dass Sie zumindest geduldet werden. Es gibt 4 Kategorien, ja? Wenn nicht, eben nicht. Und jetzt haben Sie so ein Gesetz, in dem das alles beschrieben ist und Sie taufen es um und plötzlich heißt es nicht mehr Asylverfahrensgesetz, sondern Asylgesetz. Aber vorher und nachher ist es 1% der Asylbegehrenden, die tatsächlich Asyl bekommen. Dann haben Sie ein großes Problem. Der Staat durch Wortwahl und viele Aktionen ist überhaupt nicht auf dem gleichen Niveau wie Zivilgesellschaft, Kommunen, sondern dissimuliert und versteckt sich vor der großen Augen, dass Deutschland ein Einwanderungsland schon immer war, in den letzten Jahrzehnten gewesen ist, es aber politisch nicht zugegeben. Und deshalb müssen wir an 2 Dingen arbeiten. Das eine ist die gesellschaftliche Kohäsion ganz Deutschlands, in dem beiden Sinnen, wie ich das beschrieben habe, eben diese ganze Frage von Interkulturalität. Da haben wir konkrete Vorschläge. Zum Beispiel, Sie kennen einen Bundesverteidigungsminister, der einfach mal soeben gesagt hat, keine Pflichtarmee mehr. Das ist sehr schlecht für die Polizei, in der ich laufe, unterrichte. Weil wenn Sie Polizist geworden sind, dann mussten Sie nicht zur Bundeswehr. Noch viel schlimmer, wenn Sie sich verpflichtet haben, für ein paar Jahre freiwillig zu spielen, immer am Samstag, dann mussten Sie nicht zur Bundeswehr. Der Herr von und zu angerichtet hat auf der Ebene der freiwilligen Feuerwehren, zum Beispiel hier, ist unglaublich. Und das wäre eben genauso ein Ort. Und deshalb haben wir einen Bundesdienst Freiwillige Feuerwehr hier vorgeschlagen, wo man eben lernen kann, durch Kontakt mit anderen Menschen Hilfe zu leisten gegenüber Dritten. Und wenn Sie und ich, wir gemeinsam gegenüber Dritten Hilfe leisten, dann sind wir auch untereinander solidarisch. Und damit bin ich wieder beim Uhu vom Anfang. Klebt das Ganze zusammen. Und das ist eben jetzt mein letzter Satz. Die Gesellschaft ist unglaublich toll, was dort alles gemacht ist. Ich habe versucht, eine Landkarte zu machen. Auf grüne Fähnchen kann man gar nicht stecken, was da ist. Kommunen, ich kenne kaum einen Bürger, fahren Sie nach Bischofswerda oder wo auch noch immer hin, der nicht das Seine tut. Und auf den staatlichen Ebenen, da geht es eben um Parteien, da geht es um Stimmen und dergleichen. Und das ist noch nicht auf dem Niveau. Und da müssen wir dran arbeiten, mit Bürgern, mit Wissenschaft, um das voranzubringen. Ich hoffe, das war jetzt kein zu wissenschaftlicher Vortrag, sondern bloß ein paar der wesentlichen Punkte zusammengefasst. Ich danke ganz herzlich. So, wünsche noch einen wunderschönen und anregungsreichen Buchmessetag. So.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.